Bleibende Schäden. Der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Soledär.
Einen wunderschönen guten Abend, meine liebe ZuhörerInnen. Ich bin Kenan Hasic und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Bleibende Schäden. Die 97. Ausgabe steht an, die Road to 100 ist im vollen Marsch. Leo hat mich schon, als ich hier ankam, wie einen Zug bezeichnet und in diesem Zug sitze ich gerade und düse mit euch weiterhin voran. Aber wie immer bin ich da nicht alleine und begrüße neben mir, zu meiner Rechten, meinen verehrten Podcastpartner Leo Soledär.
Einen wunderschönen guten Tag. Aufnahmedatum ist heute der 21. März.
Wir sind Frühlingsanfang.
War das nicht schon gestern?
Ich meine, im 21. ist das
so. Ich weiß es nie, aber auf jeden Fall, wir sind frühjahrsmäßig unterwegs. Du hast ein Blumenhemd an. Das ist mehr Frühling kann nicht sein. Springtime for Hasic in Germany sozusagen. Und ja, ich kann mich auch nur bedanken bei dieser grandiosen Vorstellung. Wie gesagt, wir nehmen heute ein bisschen früher auf. Deswegen kann in den Tagen ganz viel passieren und wir sind komplett veraltet, aber wir nehmen dieses Risiko in Kauf, denn wir haben ein paar sehr schöne Themen dabei.
Ganz genau.
Und würde sagen, wie geht's dir denn so erstmal?
Viel Stress aktuell. Es ist viel Umbruch in meinem Leben. Sagen wir es mal so, was Arbeit, Wohnungssuche und alles drum und dran damit verbunden ist. Es ist viel Information, die man mitnehmen muss, aber das gehört dazu. Und nebenbei versuche ich mich mit Filmen und Serien ein bisschen zu berieseln, um davon abzulenken. Aber ich würde sagen, man kommt so langsam zu einer Konklusion bei gewissen Dingen, sodass man endlich ein bisschen in Bewegung kommt.
Das ist doch ein sehr schönes Fazit.
Ja. Ob ich mich über alles freue, was so gerade passiert, ich weiß es nicht. Das muss mich in einem Monat nochmal fragen.
Das wird Nostradamus zeigen oder Vincent Raven.
Vincent Raven, ja.
Ja.
Wieso geht's dir?
Danke dir, Kenan, für diese wunderbare Frage. Ne? Also, ich habe übrigens einen Podcast gehört, den lieben Danke gut mit Miriam Davutwandi, sehr guter Podcast. Und da ging's
um was, wie geht's dir?
Da ging's darum, ja, immer wenn sie mit Leuten eigentlich quatscht und fragt, wie geht's dir? Die meisten sagen nicht, wie geht's dir zurück? Ich meinte nur, Zitat, nur die Kennex sozusagen, Fragen zurück und dir sozusagen. Ja, mir geht's gut, vielen Dank, Kenan. Ja, ich war die letzten Tage immer noch etwas stimmlich angeschlagen. Das hört man hoffentlich nicht mehr so gut, nicht mehr so arg. Ich bin aber fit, war viel auf Konzerten. Wir waren auf den meisten davon gemeinsam, auf allen eigentlich gemeinsam.
Tatsächlich, in den letzten drei auf jeden Fall.
Bei den letzten drei, die auch meine letzten drei waren, waren wir alle gemeinsam. Und war sehr schön. Und jetzt, ja, auch immer viel Stress. Wir haben gerade ein sehr tolles Projekt released, was ihr hoffentlich auch schon dann hören könnt, nämlich unsere Special-Folge zu Friedefeld, der ersten animierten Sitcom in der ARD-Mediathek. Und das war organisatorisch gar nicht mal so wenig, aber ich fand's ein sehr schönes Projekt und wollte drüber reden. Und zwar das erste Mal so, okay, wir kriegen mehrere Interviews und irgendwie, das wollte ich irgendwie machen und arbeite gerade viel auch so ein bisschen in so einem Freelance-Style und irgendwie, ja, es lebt sich ganz gut damit, so irgendwie seine Tage legen zu können, wie man will oder zu sagen, ja, okay, ich mache hier mal einen Termin, dann mache ich mal da ein bisschen das fertig, so ein bisschen das To-Do-mäßige.
Leo Soledär, freier Mitarbeiter.
Ja, das bin ich, also meistens unbezahlt, aber.
Gut, ich meine, wir machen das aus Leidenschaft natürlich hier und gerade auch solche Interviews sind einfach neue Erfahrungen, die man einfach mitnimmt. Und ich meine, es ist nicht unser erstes Interview gewesen, aber wir haben jetzt natürlich aber auch nicht jede Woche eins.
Total.
Das macht es natürlich umso besonderer. Aber auch gleichzeitig denke ich mir, irgendwo in dem Feld sehe ich uns aber auch gerne mal einfach mehr in sowas reinzubringen, Leute vorzustellen, in den Podcast zu bringen, die auch vielleicht nicht immer die jetzt großen beschriebenen Blätter sind, sondern halt gerne, ich bin einer, der gerne auch einfach neue Talente vorstellen möchte.
Du bist der A&R von Bleibende Schäden, ne? Du bist der Dieter Bohlen, du holst mal den Punch aus den Leuten raus. So
ja,
ein bisschen. Nee, aber genau. Ja. Es stimme ich dir auch zu, haben wir auch immer gesagt, dass wir Leuten irgendwie NewcomerInnen eine Chance bieten wollen, ob das jetzt irgendwie im Serienbereich sind oder aufstrebende Talente aus der Musik. Das war uns ja immer wichtig. Wir haben ja sozusagen Conny groß gemacht. Das stimmt.
Nee,
aber das ist schon wichtig für mich. Und ich fand es deswegen eine sehr schöne Woche, doch anstrengend auch auf jeden Fall, weil man viel organisieren, viel schneiden musste, sowas. Aber ich finde es sehr gelungen und ich bin sehr glücklich mit der Arbeit.
Es ist Stress, aber es ist ein positiver Stress gewesen für mich, auch wenn ich persönlich manchmal ich weiß, wohin mit dem ganzen Overload an Emotionen und wo man es rauslassen soll, weil man es irgendwie manchmal zu viel gleichzeitig gerade macht und dass man irgendwie gerade keinen Platz dafür einräumen muss. Davon muss ich auf jeden Fall das nächste Wochenende nutzen.
Ja, das ist doch gut. Da wirst du sicherlich Zeit finden. Und
muss ja auch arbeiten übrigens.
Ach, da musst du arbeiten. Ja, das ist ja doof, ne? Dann würde ich sagen, wir starten aber mal in unsere Themen, die wir haben. Und ja, wir hören uns dann gleich wieder nach einem kurzen musikalischen Trenner. Kenan.
Ja.
Mach die Augen auf und du bist nicht hier. Solange das so ist, träume ich von dir. Mit diesem Zitat von Edwin Rosen steigen wir ein in unseren allerersten Film, den wir heute besprechen.
Vertigo?
Vertigo, nein. Wir reden über Träume. Ich habe extra dieses Zitat genommen, um die schöne Doppeldeutigkeit zu nehmen. Aber wir reden über Dream Scenario, den neuen Film von, jetzt müsste ich wissen, wie er heißt.
Borgli.
Christopher Borgli, wird der Borgli ausgesprochen? Ich war mir nämlich
nicht sicher. Natürlich weiß ich das nicht, weil ich habe nie jemanden diesen Namen aussprechen hören.
Du hast das nämlich so mit voller Inbrunst gesagt. Ich wollte gerade googeln in der Lautsprachendatenbank, ob er so ausgesprochen wird. Wir sagen mal Christopher Borgli, wir entschuldigen uns, falls es nicht so klingt.
Es würde aber Sinn ergeben.
Es würde Sinn ergeben. Christopher Borgli, ne?
Ja.
Sick of Myself war sein Film davor, der letztes Jahr rauskam in den deutschen Kinos oder ganz wenig in den deutschen Kinos.
Er hatte ein sehr kleines Release-Fenster in den deutschen Kinos gehabt. Ich habe den tatsächlich erwischt. Dafür musste ich extra auch nach Köln fahren. Da war ich mit unserem Kollegen Daniel vom Filmtoast drin.
Genau, ich habe den in Frankreich nicht erwischt und habe den dann auf Mubi nachschauen dürfen.
Genau, und Sick of Myself war ein, um kurz mal darüber zu reden, ein sehr besonderer Film, der sehr schon so eine kleine Fanbase entwickelt hat, weil Borgli sich damit auseinandergesetzt hat, mit auf einem satirischen Weg mit Influencing, mit Aufmerksamkeitsökonomie auseinanderzusetzen und das auch sehr kritisch und auch sehr humorvoll zu betrachten, anhand einer Frau, die sich quasi anfängt, selbst zu entstellen oder selbst zu verletzen, anhand von verschiedenen Methoden, um Aufmerksamkeit zu kriegen, durch halt Deformationen im Gesicht beispielsweise einen Modeljob zu kriegen.
Richtig, und das ist ein norwegischer Film, muss man noch dazu sagen. Ja. Christopher Borgli ist auch Norweger und es war sehr europäisch geprägt, muss man sagen, auch auf Norwegisch. Deswegen ganz kleiner Release, glaube ich, auch gewesen. Ich fand ihn sehr gut damals, hat es ganz knapp genau in meine Top 10 des Jahres, glaube ich, nicht geschafft, aber ich hatte ihn auf meiner Liste der Honorable Mentions drin zum Beispiel. Mhm. Ich fand ihn eine sehr gelungene Parabel auf mentale Gesundheit und Aufmerksamkeit, wie du schon meinst. Und da war aber schon relativ klar, der kam gut bei den Kritiken an und sowas, hat auch lief auch ein paar Festivals, glaube ich. Und da war klar, wenn die Amis was sehen, was gut läuft in Europa und die Person noch nicht bekannt ist, dann schnappen sie sich und nehmen wie einen Greifarm und schleppen ihn einmal rüber.
Die haben ihn gehitchcockt.
Die haben ihn gehitchcockt und nehmen das Patrick-Meme und sagen, warum nehmen wir nicht Christopher Borgli und stellen es hier hin. Und somit hat man Christopher Borgli Geld und Drehbuch und alles mögliche Möglichkeiten gegeben, um seinen ersten amerikanischen Film zu machen, nämlich Dream Scenario. Und der ist jetzt am heutigen Tag, am 21. März, in die Kinos gekommen.
Genau.
Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, was du gleich sagen wirst, aber erstmal ein paar Infos so ein bisschen. Wie gesagt, amerikanischer Cast, auch muss man sagen, sehr wichtig, Film auf Englisch eben. Größerer Produktionswert und ich würde sagen, die größten Namen, die man sagen kann in Nebenfiguren, ist auf jeden Fall Nicholas Braun, also Cousin Greg aus Succession.
Natürlich.
Dann muss man sagen.
Und noch so ein kleiner Schauspieler ist auch noch dabei.
Tim Meadows, der Schulleiter aus Mean Girls, ist auch dabei, richtig. Dann, Michael Cera ist nämlich auch dabei, den man ja aus verschiedensten Coming-of-Age-Film kennt, wie Scott Pilgrim, Superbad, Juno, der letztes Jahr auch im Barbie-Film mitgespielt hat, als Alan, und jetzt auch in Dream Scenario und dann natürlich auch den Hauptdarsteller als Paul Matthews, nämlich Nicolas Cage. Und
Der
kleine unbekannte Schauspieler Nicolas Cage. Ich bin ja mal immer gespannt, ob Leute in unserer Generation diesen Nicolas Cage-Hype noch haben, wie es, glaube ich, Leute bei uns haben, die vielleicht Mitte 30 sind so ein bisschen, der ist ja dann noch mehr gewesen. Also für mich war Nicolas Cage in einer Phase drin, wo er nicht so viele Filme gemacht hat. Klar, man kannte den immer vom Gesicht so ein bisschen, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagte, Nicolas Cage, krass, was der für Filme gemacht hat, so ein bisschen.
Ich habe halt relativ früh eine Berührung mit ihm gehabt, weil ich seine ganzen 2000er-Produktionen gesehen habe. Also so Lord of War, Con Air, die alle dadurch erschienen sind. Und auch sowas, ich meine, du müsstest ja theoretisch so mit Kick-Ass wahrscheinlich eingestiegen sein, so, ne?
Ich habe Kick-Ass mit ihm gesehen, aber sonst gar nicht so viel. Also ich habe auch nur die neueren Sachen dann gesehen, so Pig zum Beispiel, den ich eigentlich ganz gut fand, so der mir sehr gut gefiel. Und dann eben Spider-Man, Spider-Verse, wo er eine Sprechrolle hat. Aber ansonsten habe ich nur eben so die neueren Sachen gesehen und gar nicht so viel Altes. Und ja, ich war, glaube ich, nicht so da drin einfach. Und für mich war das einfach der komische Mann aus den Filmen, der über den sich immer lustig gemacht wird, weil er eben so ein Meme war, okay, der Agent von Nicolas Cage sozusagen muss wahrscheinlich der schlechteste Mensch auf der Welt sein, weil er ihn für irgendwie komplett bonkers Produktionen immer bucht. Das war ja immer so das Meme mit Nicolas Cage.
Ja, das waren auch seine 2010er, wie man sie auch zusammenfasst, nach Wicker Man, was da kam. Ich möchte mich übrigens nochmal korrigieren, Con Air ist kein 2000er Film, ist ein 90er Film.
Wollte gerade sagen, das ist doch ein 90er Film.
Aber Nicolas Cage, eigentlich müsste man diesem Mann eigentlich eine eigene Podcast-Episode widmen, weil du kannst so viel über ihn sagen. Er ist ein sehr faszinierender Schauspieler, finde ich. Er ist in seiner Rollenwahl auch immer sehr besonders, weil er halt natürlich zwar einen schlechten Film mitgespielt hat, aber immer sehr interessante Rollen mitgenommen hat dabei und halt auch immer exzentrisch dabei auch war, wie ein Johnny Depp das halt auch in der Vergangenheit war.
Ist ja ein sehr ähnlicher Typus Schauspieler so ein bisschen.
Ganz
also,
genau.
Wüsste ich jetzt gar nicht, wer ist das heutige Pendant in der Generation darunter so ein bisschen.
Das wird sich, denke ich mal, noch so zeigen.
Ja, eben. Also ich meinte aber eher so in dieser 30er Generation, weil Nicolas Cage auch nicht mehr so
der
jung
ist. Plus natürlich auch jemand, der musste natürlich auch viele Jobs annehmen, weil er auch sich sehr stark verschuldet hat, sehr viel mit seinem Vermögen gespielt hat und ich glaube auch mit Alkohol und Spielsucht und sowas zu tun hatte. Alles Sachen, die irgendwann mal auch durch Nachrichten auch liefen damals. So habe ich auch viel vom Cages Privatleben auch mitbekommen. Das hat er auch alles versucht so ein bisschen. Erinnerst du dich noch an Massive Talent? Hast du
ihn
gesehen?
Nö.
Das wird auch so ein bisschen darin verarbeitet, genau. Und auch halt sein Schauspiel, er denkt sehr viele an japanischer Kunst, er ist im Schamanismus zum Beispiel auch total drin und daraus borgt er sich viele Methoden. Also
er ist ein, ja, irgendwie wandelndes Kunstwerk irgendwie.
Genau, aber ich habe einen Spot für ihn. Ich liebe ihn ja zum Beispiel in manchen Performances wie Leaving Las Vegas. Ist natürlich auch seine Oscar-Performance natürlich auch damals gewesen,
genau.
wo er einen Alkoholiker gespielt hat. Eine großartige Rolle. Ich meine, gut, könnte auch Foreshadowing gewesen sein. Ich finde auch in den letzten Jahren so Sachen wie Pig, Adaptation zum Beispiel von Spike Jonze.
Der Kaufmann. Ist auch schon 22 Jahre alt, Kenan. Den kannst du nicht mehr kürzlich sagen.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst.
Ich habe einen Gedankensprung gerade gehabt, vom Pick zu Adaptation. Aber Adaptation ist halt so, schaut ihn euch an. Das ist wirklich eine Weltklasse-Performance von Cage. Ist es halt schade, dass halt irgendwie alle noch Wicker Man im Kopf haben von einer Szene, die nicht mal im Originalfilm existiert. Das ist
the
halt
Bees,
so.
Not the Bees.
Ja, die Bienen-Szene existiert nicht im Film, Leute.
Ja, also wenn ihr noch gar nichts mit Nicolas Cage zu tun hattet, das ist der Mann von dem Bienen-Meme. Das ist genau der ist es.
Ganz genau. Aber schaut euch alle einfach mal Leaving Las Vegas Adaptation an als Filme, um zu merken, was für ein großartiger Schauspieler eigentlich darin steckt. Das ist genauso wie wenn du über Jim Carrey redest und halt oft nur die Maske oder Dumm und Dümmer halt bringst und dann auf einmal
Ace Ventura hast
und... Ne, und viele haben noch nie Truman Show gesehen oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind, also vergisst man nicht auf Deutsch.
Oder Paper Moon zum Beispiel, den ich auch nicht gesehen habe. Aber Eternal Sunshine of the Spotless Mind war eben so mein Film, wo ich meinte, okay, Jim Carrey, der kann ja auch mehr sozusagen. Ja. Und Nicolas Cage hat in den letzten Jahren halt mit Mandy so einen Erfolg, wo er zurückkam. Und das war so ein bisschen der Aufstieg wieder, sagen wir so, das Comeback. Und es ist jetzt einer der Folgen sozusagen dieses Comebacks, ist eben eher in Dream Scenario. Jetzt die Klammer geschlossen.
Genau.
Aber ich glaube, man muss Nicolas Cage erklären, so ein bisschen, bevor man in diesen Film reingeht.
Total.
So. Genau. Denn worum geht es denn in Dream Scenario? Kenan, willst du ein bisschen unseren ZuhörerInnen erklären, was denn dort der Punkt ist?
Wir haben den Everyday Man Paul Matthews, der... Ja, eigentlich ein relativ unbeschwertes Leben lebt, ist ein langweiliger Professor, kein besonderer Typ, niemand, an den man sich wirklich erinnert. Also man kennt das so ein bisschen, man hat als Hauptfigur jemanden, der nicht wirklich existent ist für die Gesellschaft und irgendwo umher existiert.
Das
und auch
wunderschöne Wort Mauerblümchen.
Mauerblümchen, genau. Und sein Leben wird aber komplett auf den Kopf gestellt, an dem irgendwann mal so eine Ex-Freundin oder eine Ex-Geliebte mal aus der alten Zeit zu ihm kommt und sagt, ich habe dich letztens in meinen Träumen gesehen. Du bist da aufgetaucht. Und Paul Matthews fragt, was habe ich denn da gemacht? Nichts, du standest da einfach nur rum. Du hast einfach existiert. Und er war ein bisschen verwundert, aber dachte sich, okay, es ist halt nichts Besonderes dahinter. Mir wurde auch schon oft gesagt, dass ich in Träumen von anderen Menschen aufgetaucht bin. Wir beide sind auch schon mal gegenseitig in den Träumen des jeweiligen anderen auch aufgetaucht, auf bizarrste Weise. Nichts Besonderes, würde man sich denken. Aber dann plötzlich häuft sich das und viele andere Menschen erzählen, hör mal, wir haben auch diesen einen Mann bei uns im Traum, den wir eigentlich auch gar nicht kennen, der tauchte häufiger bei uns auf. Und plötzlich erkennt man ein Muster. Und dieses Muster verhilft Paul Matthews zu einer kleinen lokalen Berühmtheit zu werden.
Genau, und das ist sozusagen der Anfang und ich möchte da nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist so ein bisschen das Grundsetting, wo wir haben und man kann sich aber ein bisschen vorstellen, wie bei Icarus sozusagen, man fliegt hoch, man hat immer mehr Erfolg und sowas und dann kommen die Schattenseiten so ein bisschen. Und
dann fällt man.
Dann fällt man und Christopher Borkley zeigt darin, wie man fällt, beziehungsweise er probiert es manchmal, denn
ja.
Kenan, ich bin ehrlich, ich habe den Film damals in der Pressevorführung gesehen, im Januar, glaube ich.
Ich habe den vor 2 Tagen gesehen, dank eines Screeners, der uns zur Verfügung gestellt wurde.
Und ich glaube, wir sind ungefähr einer Meinung. Wir waren nicht die großen Fans von Dream Scenario.
Man könnte sogar ein bisschen von Enttäuschung sprechen, weil der hatte natürlich durch Sick of Myself einiges an Vorschusslorbeeren eingeheimst bei mir.
Und der Trailer sah auch ziemlich cool aus. Ich hatte echt Lust so ein bisschen und ich dachte, okay, so eine Parabel, ne, auf Erfolg und was ist, wenn du plötzlich überall auftauchst, so ein bisschen die ungeahnten Kräfte des Erfolgs.
Ja.
Eigentlich ja gar nicht so langweilig, ne? Das Problem ist für mich, dass, ja, man schon mal merkt am Look, den will ich zuerst mal reingehen oder die Art und Weise, wie Filme gemacht werden.
Ja.
Weil da möchte ich eine Parallele ziehen zu einem Regisseur, den wir beide sehr lieben und wo wir schon vorhin von Interviews waren, den wir auch beide schon mal interviewen durften, nämlich Joachim Trier.
Ja.
Der auch bis jetzt eigentlich nur norwegische Filme gemacht hat, bis auf einen nämlich damals, nämlich Louder Than Bombs, mit unter anderem Jesse Eisenberg auch noch dabei. Und genau, der hatte für mich ähnliche Probleme, dass dieser sehr europäische Stil, der irgendwie manchmal übertrieben ist und manchmal ja, over the top und manchmal auch verwirrend ist.
Und zudem auch sehr gemischt naturalistisch
genau,
auch.
Total. Besonders norwegisches Kino finde ich ja sehr spannend und da irgendwie ist es ein ganz eigenes Ding.
Ja.
Und das in amerikanisches Setting umzusetzen, funktioniert für mich nur bedingt, bin ich ehrlich.
Mhm.
Und hier stellt sich bei mir auch schon das Erste, weil so ein bisschen wird dieser Zahn gezogen, dieses Naturalismus und dieses, ja, ein bisschen over the top. Und es wirkt doch sehr klassisch amerikanisch formatiert. Und das ist ja verständlich, weil man muss irgendwie einen Film verkaufen. Und wenn du ein großes Budget hast, kannst du nicht sagen, ja, okay, wir machen jetzt weirden europäischen Film weiterhin. Adaptiert euch. So funktioniert leider nicht der Filmmarkt. Das Problem ist, dass hier der Sprung einfach sozusagen zwischen was man davor hatte und was dann rauskommt, finde ich, sehr schwer funktioniert.
Das Problem, was ich auch daran sehe, ist dann einfach, man hat eigentlich eine europäische Prämisse, mit der man arbeiten würde und packt sie dann in einem amerikanischen Licht rein, wie du es schon sagtest, indem du halt aber auch mit amerikanischen Sound, mit amerikanischen Kameraeinstellungen arbeitest, die halt alles, was das Besondere an diesem Film ist, irgendwie entwertet und dem seiner Kraft und seiner Substanz auch beraubt, weil der Film, und da kommen wir auch direkt in den Brückenschlag zum Inhaltlichen natürlich, ist mit einer super interessanten Prämisse gestartet. Wie ich auch schon gerade erzählt habe, startet er unfassbar auch interessant in den ersten 30 Minuten, aber verliert sich eben, weil dann ein Themenwechsel halt stattfindet. Und das ist, denke ich mal, das größte Problem auch, was der Film hat, weil irgendwann mal denkst du dir, ja, es ist eigentlich eine coole psychologische Studie, wie auch Sick of Myself eine ist, über einen Typen, der in Träumen auftaucht und dadurch berühmt wird. Man hätte super viel Interessantes daraus machen können, aber es wird dann halt doch sehr schnell abgefrühstückt.
Total, und es ist wirklich so, dass man sich denkt, okay, dieser Film dauert nicht lange, der dauert 102 Minuten, aber ich bin so spätestens nach 40 Minuten bin ich so, ich hab's verstanden, in welche Richtung geht es jetzt noch die Stunde? Und das ist halt das Problem, dass da irgendwie es irgendwie total zäh wird und dieser Film sehr viele Ebenen haben will, also ohne groß zu spoilern, da werden Sachen angerissen wie Erfolg und eben Öffentlichkeit, Aufmerksamkeitsökonomie, wie bei Sick of Myself hatte man das bei Dream Scenario auch schon wieder. Dann aber auch Themen wie Cancel Culture und irgendwie sozialer Druck und sozusagen und Ego und irgendwie Nerdtum und Special Interest wird alles so ein bisschen reingepusht, aber auch nicht wirklich. Und es ist dann zu eindeutig, dass man sagt, okay, es ist so, es ist im Wagen, aber es ist dann auch wieder zu viel
ja.
im Wagen sozusagen, dass man sagt, okay, da irgendwie ist es einfach ein guter On-the-Nose-Film, wo man sagt, okay, er weist mir eine Richtung und das ist auch okay so. Es ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Und es ist dann wirklich so, wo ich mir denke, Phrasenschwein, ja, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. So
der Film macht auch letztendlich zu keinem seiner Themen auch einen wirklichen Punkt oder auch eine Aussage, sondern vermengt diese in verschiedene Szenen, in verschiedene Momenten und wirken dadurch auch natürlich sehr karikaturesk, sehr plakativ, bewertend auf gewisse Dinge. Und manchmal fühle ich, und das ist eines der großen Probleme, die ich bei vielen modernen Filmen auch habe, es wirkt so, als ob ich diese Zeilen, die gerade gesprochen werden, irgendwo im Internet gelesen habe. Und gerade wenn es ums Thema Cancel Culture ging, waren sehr viele kommentarspaltige Dialogmomente auch für mich dabei gewesen.
Die waren mir auch zu einfach. Das ist, wie gesagt, du merkst, es ist eine amerikanische Dynamik. Und ne, also wir könnten lange über das Thema Cancel Culture reden. Es gibt sehr gute Bücher dazu, zum Beispiel das sehr gute Buch von Adrian Daub zu Cancel Culture.
Es gibt auch einen interessanten Film, der auch ein Statement dazu gemacht hat, wie Tar zum Beispiel.
Ich hätte an die Jagd gedacht. Aber ja, Tar ist auch, ja genau, super, ne? Cancel Culture Transfer heißt das von Adrian Daub. Das ist auch sehr, sehr spannend, wo man sich mit dem Thema Cancel Culture an Uni sozusagen auseinandersetzt. Sehr, sehr empfehlenswert. Aber ich finde, dass hier das Thema einfach, ja, das wird einfach so ein bisschen hingeworfen, so, ne, so im amerikanischen Stil. Hier sind ein paar so bildzeitungsmäßige Schlagzeilen und die verpacken wir jetzt in den Film, damit der möglichst einfach ist und möglichst schnell rezipiert werden soll.
Ja.
Und da ist er mir dann zu schwammig.
Ja, vor allen Dingen ist eigentlich immer sehr schade, dass gerade viele amerikanische Filme immer im Fall von Figuren auch scheitern. Weil die schaffen eigentlich immer diese Grundkonstruktion zu bilden von einer interessanten Prämisse. Aber dann, wenn es darum gehen soll, eine Figur wirklich mitleidig darzustellen, fallen zu lassen, zwischen Sympathie und hast du selber Schuld oder
ja. Du Arschloch, aber eigentlich tust du mir trotzdem leid, so ein bisschen, ne?
Das kriegen viele amerikanische Filme halt für mich nie hin, weil die halt zu schnell erzählen und zu schnell von einem Moment in den nächsten angehen. Du hast gerade die Jagd erwähnt, das ist auch ein perfektes Beispiel von wie normale Dorfmenschen in einen Mob geraten quasi und durch eine bestimmte Aussage letzten Endes der mehr Glauben schenken als eine Person, die man halt vor Jahren kennt und wie sie sich daraus Eigendynamik entwickeln.
Genau, also wir könnten Ewigkeiten über Dream Scenario reden, was uns nicht gefällt. Das Ding ist, der Film hat trotzdem in meinen Augen ein paar gute Aspekte. Du mochtest ihn, glaube ich, ein bisschen weniger als ich.
Mhm.
Ich kann ihm noch zumindest wirklich hoch anrechnen, die Leistung von Nicolas Cage ist wirklich irgendwie weird, aber grandios sozusagen.
Cage funktioniert, weil er gibt auch sein Bestes, denkt sich in diese Figur rein.
Der ganze Cast ist auch ziemlich gut gewählt, finde ich, so ein bisschen. Er funktioniert nicht immer, aber das Casting an sich ist wirklich gut gestaltet.
Ja, und auch, wie gesagt, ich mag die ersten 30 Minuten, das Erforschen, sag ich mal, so der Thematik, diese Weirdness von, er taucht in den Träumen auf und auch, dass der Film auch sich versucht, auch diese Träume letzten Endes auch visuell darzustellen, was darin passiert, ist ja auch eine sehr interessante Idee und Komponente. Spannender hätte ich es gefunden, wenn einfach tatsächlich die Träume nie gezeigt werden, sondern einfach erzählt werden, weil ich irgendwie gerne irgendwie meine Gedankenspiele da reinbringe, wenn auf einmal härtere Sachen zum Beispiel erzählt werden oder sowas. Das hätte man hätte das in Europa, hätte man, wie gesagt, um den Vergleich zu bringen, hätte man das, glaube ich, nochmal sehr viel stärker und sehr viel radikaler wahrscheinlich auch erzählt.
Ja, wie gesagt, ich glaube, Christopher Buckley fährt hier mit Dream Scenario ein bisschen auf der Handbremse und das merkt man im Film leider auch an. Ich sage jetzt nicht komplette Katastrophe, ich sage aber sehr, sehr, sehr viel verschenktes Potenzial und war für mich so auf jeden Fall im Kinojahr die allererste große Enttäuschung, als ich aus der Pressevorführung rausging. Wer sich den anschauen will, der läuft sicherlich ein paar Filmkunstkinos wird der laufen. Ich glaube nicht in einem größeren Kino, aber ich glaube, da wird der Name Cage doch nicht so ziehen, denke ich mal, zumindest nicht längerfristig.
Der läuft auf jeden Fall bei uns in den Plexen.
Genau, okay. Dann würde ich sagen, wenn ihr totale Nicolas Cage-Fans seid, dann geht natürlich rein. Ansonsten ist es so ein Film, wo ich sage, wenn der in einem Jahr oder einem halben Jahr auf Mubi rauskommt, dann kann man sich den immer noch anschauen. Aber ja, er erfindet das Rad nicht neu, muss man ehrlich sein.
Das stimmt, aber ich bin dennoch gespannt, was sein nächstes Projekt sein wird.
Genau. Kenan, wollen wir nun zu einem anderen Film, zu einer Serie kommen, die jetzt noch startet?
Ja, gerne.
Genau, denn wir haben aus aktuellem Anlass uns in eine kleine Serie reingewagt, die gar nicht so klein ist, aber auch ja mal wieder ein Thema beleuchtet, was wir beide sehr mögen, nämlich X-Men 97.
Ganz genau, X-Men 97, der Nachfolger der originalen 1992er Animationsserie von Fox, damals rausgebracht, lief über diverse Jahre über verschiedene Kanäle hier in Deutschland, sei es auf Kabel 1, damals Jetix, wenn du dich noch daran erinnerst, lief die Serie.
War ich, glaube ich, zu jung für
mich. Okay.
Ehrlich.
Lief auf jeden Fall damals zu der Zeit und war sehr erfolgreich, hat 5 Staffeln mitgebracht und gehörte auch damals für mich als Kind, auch als Jugendlicher, als ich noch mal ein zweites Mal dann einmal durchgeschaut habe, damals auf YouTube gab es die mal auf alle frei verfügbar, damals zusammen mit der Spider-Man-Animationsserie aus den 90ern, was ich ziemlich cool fand damals einfach, dass man freien Zugang
hatte. Ja, das war aber auch so, wo man dachte, okay, man kann es ja eh nicht monetarisieren, so ein bisschen die Freaks haben ihre DVD-Boxen seit Jahren und neu rausbringen bringt nicht. Komm, wir stellen das jetzt einfach auf YouTube mit Werbung und generieren damit so ein bisschen Werbeeinnahmen so ein bisschen.
Genau, und dann kamen die Streamer und dann war das natürlich vorbei. Aber es ist schön, dass es wenigstens die Serie gibt. Die Spider-Man-Serie hat Disney Plus immer noch nicht. Aber genau, dadurch jetzt natürlich einen Sprung in die Zukunft, nachdem sie 97 abgesetzt wurde, die Serie. Und man hat auch in der letzten Staffel auch sehr gemerkt, dass das Geld auch nicht mehr da war wirklich für die Animation. Versucht man einen neuen Ansatz zu wählen, weil X-Men ist in dem filmischen Kanon jetzt ein bisschen ausgelaufen und jetzt versucht man wieder mit einer Animationsserie. Es gab in Japan vor ein paar Jahren, also in den 2010ern, neue Animationskurzserien, Miniserien, die halt so ein bisschen Dark Phoenix und sowas nacherzählt haben oder Wolverine-Geschichten nacherzählt haben, aber die sind jetzt nicht kanonisch zu betrachten, sondern irgendwo in einem eigenen Setting, muss man sagen.
Ja, man muss ja beim sagen auch, ne, die X-Men für manche eigentlich nur so ein Ding, so okay, irgendwas mit Superhelden, ne? Also wir, glaube ich, als Jahrgänge sind ja genau so ein bisschen, das ist so, wir haben, glaube ich, die ersten Filme dann irgendwann später in Releases mitbekommen und waren dann so relativ bei den Zeilen rund um First Class, Days of Future Past, Apocalypse im Kino, denke ich mal.
Genau, ich habe damals halt die Original-X-Men-Trilogie von Bryan Singer, also X-Men, X2 und Der letzte Widerstand, die liefen ja sehr häufig auch im Fernsehen in den 2000ern.
Als der Free-TV-Tipp und sowas.
Genau,
schön von Radeberger präsentiert. Wie
genau,
das damals war,
RTL auf Pro7 oder auf RTL2 hatte man die.
Genau, das kam sehr häufig. Und dann gab es ja eben einen Neustart sozusagen mit X-Men First Class, dann war eben Days of Future Past, dann kam Apocalypse und dann kam Dark Phoenix.
Ganz genau.
Richtig, genau. Also die X-Men, man merkt eben, wir bewegen uns im Hause Marvel. Ich denke mal, die bekanntesten Namen daraus sind Magneto und Wolverine zum Beispiel und Jean Grey ist wahrscheinlich noch und
Professor X
so ein bisschen, sind die bekanntesten. Man, so halb dazu gehört auch Deadpool, der auch sehr, sehr bekannt ist und für mich damals der so Teilzeit-Superhelden-Fan ist, fand ich die X-Men damals richtig, richtig toll. Denn wir können ja gleich, bevor wir die Handlung so ein bisschen rekapitulieren, so ein bisschen sagen, was sind die zentralen Themen der X-Men. Und für mich war das immer eine super, super tolle Parabel darauf, aufs Außenseiter-Dasein. Denn ich finde, Superhelden haben das immer natürlich so ein bisschen, ja, ich bin der mit den, der Auserwählte so ein bisschen. Aber sie waren immer so Larger-than-Life-Persönlichkeiten. Und ich fand die X-Men damals für mich als ranwachsenden Jungen, der vielleicht auch, ne, aufgrund von verschiedenen Punkten vielleicht nicht in Rasterfall fällt, fand ich das eine tolle Parabel, wenn man sagen konnte, okay, schaut mal, die sind super krass und können, was weiß ich, irgendwie eisbändigen oder sowas und fühlen sich trotzdem unsicher oder die, keine Ahnung, die haben irgendwie, fühlen sich hingezogen zu einer Person und können diese Person nicht berühren, wie bei der Superheldin Rogue. Weil wenn ich das tue, dann absorbiere ich sozusagen die Kräfte der Person, die Person stirbt sozusagen. Mhm. Und das war so die perfekte Mischung aus so Coming of Age und Teenie und irgendwie dennoch ernst sein. Und zwar nicht so, hihihi, wir sind so eine Kinderwelt wie die Batman-animierte Serie, manchmal so der Spider-Man. Es waren ernstzunehmende Themen. Es war extrem düster und das mochte ich sehr. Und ich finde, dass das so irgendwie mich sehr geprägt hat, weil das waren so Superheldenfilme, die dich nicht irgendwie so für dumm verkaufen wollten, sondern die dir wirklich gesagt haben, ja, hier stirbt auch mal jemand. Und ich fand damals, wenn wir ganz kurz auf eine Figur gehen, ich glaube damals Angel geliebt. Diesen Superhelden, der der seine Flügel sozusagen versteckt unter seinem Vater, weil sein Vater eben diese Mutanten, die ja die X-Men sind, die Superkräfte haben, über alles hasst und sozusagen ja. Und in den Bart ist und sich versucht, die Flügel abzuschneiden sozusagen. Und ich fand das super düster, weil wenn wir heutzutage natürlich schauen auf Sachen wie, ne, Homophobie, Queerfeindlichkeit oder einfach auch, ne, migrantisch sein, nicht dazugehören, ja, waren die X-Men einfach eine perfekte Parabel und waren für mich ein Sammelbecken von, okay, es ist okay, ein Außenseiter zu sein, weil du dort deine Freunde findest. Und deswegen waren die X-Men immer für mich besonderer als die Avengers oder andere Marvel-Figuren.
Absolut. Und um da auch direkt auf die Animationsserie aus den 90ern zu schießen, das waren genau die Anknüpfpunkte, gerade in den ersten Staffeln der Serie. Später wurde es ein bisschen abgespaced, dann war man halt sehr im Avengers-Style in anderen Welten unterwegs. Aber gerade in den ersten zwei Staffeln war das die Kernhandlung. Ich meine, du fängst in der Serie an und lernst eine Jubilee kennen, die halt eben eine Jugendliche ist, die halt mit ihren Kräften klarkommen muss und plötzlich verfolgt wird, weil sie eben anders ist. Du hast dann eben diese Akademie von Charles Xavier, der halt eben den Leuten das Potenzial geben will und halt auch eine Familie geben will, wo sie aufgenommen werden, dazugehören. Du hast den gesellschaftlichen Druck, du hast den Hass, der vor allem kommt, und das merkst du auch gerade an den menschlichen Figuren, die dort dargestellt werden, die sehr stark natürlich an sehr populistische Gruppen von heutzutage auch erinnern.
Genau, also ne, so wirklich trumpistische Proud Boys so ein bisschen.
Ja,
ne? Also
die wirklich mit einem roten Armband rumlaufen oder eine Schärpe, wo sie klar ein Symbol haben und sagen, wir sind gegen Mutanten.
Ja, die sich dann Friends of Humanity nennen, ja, und irgendwie Leute erschießen. Also, ne, wo man merkt, da wurde sehr viel vorgegriffen einfach, und es war eine sehr intelligente Serie, und das mochte ich jetzt auch an der Zeichentrickserie. Ich habe jetzt angefangen, ich habe immer mal ein paar Folgen, glaube ich, gesehen.
Natürlich.
Also ich kannte auch ein paar Folgen, aber ich fand das immer ich fand es jetzt auch eine sehr spannende Serie bis jetzt. Ich habe zwei Staffeln eben gesehen und
ja,
ich finde das einen sehr erwachsenen und trotzdem Teenie-Stil, der dort schon einfach war, ja. Also die Serie, die sagt natürlich sind wir nicht politisch, und trotzdem ist sie super politisch so ein bisschen.
Durchgängig.
Ja.
Gerade wenn auch das als Erwachsener dir auch nochmal anguckst und auch unsere medienkulturwissenschaftliche Brille natürlich dabei auch noch trägst, wenn du so einen Charakter, das Rogue gerade erwähnt, die halt keine Männer küssen kann, niemanden die Hand halten kann, weil
generell
sie
keine Menschen, ne, so.
Ja. Aber häufig wird das halt im Kontext mit Männern inszeniert,
ja,
wo du halt direkt merkst, das könnte auch natürlich super auf eine Sexualitätsparabel natürlich sein, ob es um Heterosexualität oder um halt Homosexualität
oder
halt
Asexualität,
geht.
All das, ne, so ein,
ja,
bisschen. Oder
an dem Morph zum Beispiel, eine Figur, die halt Gestalten annehmen kann. Dort hast du auch eben da eine Parabel drauf, um wer bin ich überhaupt, kann ich überhaupt mich in einem normalen menschlichen Körper, der mir zugeordnet wurde, halt mich befinden. Da sprichst du auch eben halt von Geschlechterbinarität oder sprichst auch von der Transallegorie. Das,
genau,
kannst alles da mit hineininterpretieren oder beziehungsweise auch herausziehen aus der Serie. Und es ist evident und es ist halt nicht nur Zufall, dass das so auch erzählt wird.
Man muss auch sagen, dadurch, dass die Serie sehr, sehr viele Charaktere immer introduced hat so ein bisschen und das Universum dort sehr groß ist,
ja,
hast du Allegorien für eigentlich jede Thematik. Wir haben bei Magneto so eine Zionismus, Antizionismus, Semitismus, Antisemitismus, Sache, die man rausziehen kann. Wir haben POC-Charaktere, wir haben Disabled-Charaktere. Also, ne, da hat man einfach ein sehr großes Spektrum bedienen können. Und jetzt wagen wir mal den Sprung nach vorne. 2024 kommt X-Men 97 an, also sozusagen spielt im Jahr 1997. Und der Stil dieser alten Serie wird beibehalten und im wöchentlichen Rhythmus wird jetzt eine neue Folge mal bei Disney Plus released.
Genau, die 10 sind es insgesamt.
Genau, und die ersten beiden sind jetzt da und da haben wir ja schon mal einen ersten Eindruck nehmen dürfen, denn wo setzen wir an? Spoiler, kleine Spoilerwarnung hier schon mal. Wenn ihr gar nicht irgendwie was mitbekommen wollt, dann hört gerne weiter, aber sozusagen, wir müssen uns vorstellen, in dieser Welt 1997 ist Charles Xavier erschossen worden von einem radikalen, ja, so Beamter ist er, ne? So,
ja,
so FBI oder irgendwie so.
Ehemaliger NSA.
Ehemaliger NSA-Beamter Guy Ritchie. Und somit,
ja,
haben wir ein Machtvakuum bei den X-Men, die ohne Anführer dastehen, und da wird sozusagen angesetzt und wir sagen, okay, wie geht es jetzt um? Wir wollen Gerechtigkeit für Charles Xavier und wir gehen dafür vor die Tribunale und so ein bisschen, wir müssen irgendwie neue Beziehungen sozusagen uns finden, wir brauchen eine neue Führungsfigur, wie gehen wir mit ambivalenten Figuren um wie Magneto, der plötzlich zum Leader der X-Men wird, und
ja,
wie spitzt sich dieser Konflikt Menschheit gegen Mutanten zu?
Eben, weil auch gerade durch natürlich diesen Anschlag natürlich auf Charles Xavier, natürlich auch die Mutanten dann auch plötzlich auch zu Sympathiefiguren wurden in der Öffentlichkeit und da natürlich auch wieder herrscht, wer beherrscht dort die Öffentlichkeit, wer kontrolliert die Öffentlichkeit.
Aufmerksamkeitsökonomie hatten wir
Ja.
schon bei Dream Scenario, auch hier wieder, ne,
Ja.
wer hat sozusagen die moralische Überlegenheit und einfach
Genau.
den Anteil in der Gesellschaft und
Ja.
ja.
Und ich setze mal jetzt mal weg vom Thematischen und gehe mal ein bisschen einfach, da wir auch heute bei Animationsserien auch schon mal ein bisschen angeteased haben mit Friedefeld und hier natürlich auch sehr interessant natürlich zu beobachten, für welchen Stil man sich entschieden hat, weil der ist bedeutend anders als der in den 90ern. Während der 90er sehr natürlich auch handgezeichnet ist, sehr dreckig daherkommt, also jede Figur, du merkst irgendwie, hat was Düsteres, die Schatten, die Schattierungen sind viel klarer. Hier hingegen entscheidet man sich doch eher für einen 2D, 3D animierten Stil, zwar nicht komplett in 3D, wie man es halt aus Pixar-Filmen beispielsweise kennt, sondern alles ist immer noch so in diesem Cartoon-Stil, aber alles ist schon dreidimensionaler und alles wirkt glatter, alles wirkt ein bisschen unschärfer, sag ich mal so, als die Oberflächen gerade von den Figuren wirken unschärfer als noch in den 90ern.
Genau, man hat aber trotzdem so einen Hybridstil gefunden, finde ich, zwischen den 90ern dieser Originalserie und jetzt so ganz glatten Figuren so ein
Ja.
bisschen. Und man hat irgendwie, ich finde, ich weiß nicht warum, aber mich erinnert es mehr so ein bisschen an so einen japanischen Zeichenstil manchmal so. Nicht klassisch so wie jetzt andere Filme wie Death oder andere Anime wie Death Note oder sowas,
Ja.
aber so ein bisschen so, der Stil ist ein neuer geworden. Und ich finde den gar nicht so schlecht gewählt, weil ich hätte es, glaube ich, nicht gut gefunden, wenn man einfach so als, ja, okay, wir biedern uns jetzt sozusagen diesen 90er-Jahres-Stil an, das hätte einfach nicht funktioniert.
Du musst schon versuchen, auch irgendwas Eigenes daraus zu erzählen und halt auch mit ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Das halt, du merkst natürlich die Qualität auch gerade in der 90er-Jahre-Serie hat in der letzten Staffel auch extrem nachgelassen. Du warst zwar nicht so weit, aber wenn du irgendwann mal nachschaust, du wirst direkt denken,
Ich hab ein Vorschaubild gesehen, also
ja,
es ist.
Charakterdesign sehen da ganz anders aus. Gerade bei Rogue zum Beispiel die Haare oder bei Jubilee sieht ganz anders aus. Hier ist man dann auch schon auf den Design der alten Staffeln zurückgegangen. Also sie sehen wieder auch alle
Total.
aus, wiedererkennbar. Es war gewöhnungsbedürftig zu Beginn, gerade wenn du halt nochmal frisch die alte Serie geschaut hast. Aber ich finde es mutig und auch gut, dass sie weiter halt versuchen, eigene Wege zu gehen. Ich bin gespannt, wie sich das auch in den nächsten Folgen weiterentwickeln wird.
Total, also ich finde, dass man relativ mutig eine ziemliche Art eben einen Weg einschlägt, der
Ja.
nicht ganz konventionell ist. Die Folgen sind auch länger geworden, muss man sagen, rund um 10 Minuten. Man ist jetzt statt bei so
Bei
20 wie früher,
33 Minuten ist
ja,
aktuell.
mit Abspann, sagen wir so 28, so netto, so ein
Ja.
bisschen Laufzeit, sagen wir mal. Und ich finde, was wirklich deutlich herausgearbeitet wurde, was man in den ersten zwei Folgen schon merkt, ist das Drehbuch und die Dialoge. Die wurden wirklich optimiert, finde ich. Und man hat es irgendwie geschafft, einen Stil zu finden, wo man auch die Möglichkeit findet, um Monologe mal sozusagen zu präsentieren.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr gelungen. Was mir immer gefallen hat, nämlich an den X-Men, waren die Dialoge, die Gespräche, die sehr gut waren. Also,
Es hat
ne,
uns behält auch seinen ersten ernsten Unterton,
eben,
finde
es
ich.
ist nicht so, ja, okay, es ist, ne, wir benehmen euch ein bisschen hops, sondern wirklich, wir diskutieren hier. Es geht um wichtige Themen, um Identität, um Hass und genau
Und
das
um die
ist.
Zukunft auch.
Und um die Zukunft. Und das gefällt mir sehr gut, wie damit hier umgegangen
Ja.
wird.
Ich bin dementsprechend auch sehr gespannt, wie es dann weitergeht und wie der Ton es beibehalten wird. Ich mag halt, wie gesagt, dass die Design-Choices immer auch da geblieben sind. Die Figuren nehmen sich ernst. Die verhalten sich genauso, wie die Figuren sich auch verhalten sollten, meiner Meinung nach. Gerade wenn du halt eben eine Nachfolgeserie zu einer bereits etablierten Serie machst. Die machen keinen Quatsch. Du merkst, die Macher sind Fans. Du merkst auch, ist es auch cool, dass auch einige der alten Sprecher auch mit dabei sind. Cal Dodd zum Beispiel, der alte Wolverine-Sprecher ist immer noch im Englischen mit dabei, ebenso wie der von Hank McCoy, also von Beast,
Ja,
ist mit
das.
dabei. Und du mischst das natürlich mit den neuen Generationen an SprecherInnen.
Ich finde es einen sehr schönen Sprung. Ich sag mal so, wir werden es irgendwie begleiten. Es ist ja auch eher so jetzt erstmal ein erster Eindruck. Aber ich fand es eine sehr, sehr gelungene und schöne Art und Weise, wie man diese Serie wiederbelebt.
Absolut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Im Wochenrhythmus werden wir wahrscheinlich zwei Folgen kriegen und dann sind wir in circa 5 bis 6 Wochen, sehen wir dann mal, wo es am Ende gelandet ist.
Genau.
Vielleicht werden wir es kurz nochmal ansprechen in der
Ich find's
Folge.
schön. Genau. Dann würde ich sagen, Kenan, wir bleiben im Animationsgebiet, aber schauen gleich mal wieder zum Film und das machen wir nach einem kurzen musikalischen Trenner.
Denn wir bewegen uns zwar immer noch im Animationsbereich fort, wie Leo gesagt hat, aber wir wechseln den Kontinent. Wir gehen weg von der USA und wechseln in den asiatischen Raum.
Wir gehen in die Küche.
Genau, denn es gibt Paprika heute.
Paprika-Rosenscharf. Rosenscharf oder edelsüß?
Edelsüß.
Ja.
Ganz klar edelsüß, mein Freund.
Ja, wir bringen jetzt Witze, aber wir reden über Paprika.
Paprika, genau. Von einem sehr bekannten Animationsregisseur, der gerade in unserer Filmbubble doch sehr beliebt ist, nämlich Satoshi Kon, der leider Gottes 2010 verstarb.
Ja, relativ jung auch noch gestorben ist, mit 47, also keine 50 geworden ist. Und Paprika ist so neben Perfect Blue, was wahrscheinlich sein bekanntester Film ist, und Tokyo Godfather. Das sind so seine drei bekanntesten Filme, würde ich sagen.
Und Millennium Actress, das sind so die vier Filme.
Genau, die er gemacht hat. Das war so sein großes Erbe, und ich sag mal so, besonders Perfect Blue taucht, glaube ich, überall auf dieser Liste immer so, ja.
Sad, für viele Leute hat es einen der besten Animationsfilme aller Zeiten.
Genau, so eben so, ja, das ist der beste Animationsfilm aller Zeiten, oder diese Animationsfilme solltest du gesehen haben, bevor du stirbst, mäßig so. Ja. Da ist Perfect Blue immer dabei und Paprika eigentlich auch, und Tokyo Godfathers ist ja auch sehr beliebt. Das sind so drei sehr wichtige Filme. Millennium Actress kannte ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig davor, aber ja, das sind so die großen, großen Filme von ihm, die vier.
Ganz genau.
Und wir haben die Möglichkeit jetzt genommen, den zu schauen, weil es ihn jetzt auf Blu-ray gibt, in einer Remastered-Version. Der war lange Zeit auch immer schwierig zu bekommen, glaube ich, so auf DVD oder Blu-ray sozusagen, ja, nicht in der schönen Variante.
Oder im Abo zu streamen, meist musste man den extra leihen.
Oder
Zeit.
Über VPN in andere Länder reisen.
Ja.
Ich glaube, der einzige Film von ihm, der noch schwieriger zu bekommen ist, ist eben Perfect Blue, der ja wirklich schwer zu bekommen scheint, manchmal so in einer guten Qualität. Und da habe ich habe einfach mal letztes Jahr aus Spaß geschaut, wie teuer der ist. Ich glaube, da gibt es so Blu-rays, die fangen so bei 45 Euro an.
Ja.
Und Paprika gibt es jetzt auf Blu-ray, und wir haben dann das genutzt, um gemeinsam mit Vanessa aus unserem Team den als Teamabend sozusagen zu schauen. Und da würde ich sagen, Kenan, kriegst du es hin, die Handlung von Paprika ein bisschen zusammenzufassen? Denn, Spoiler schon mal, ohne zu spoilern, er gilt ja für manche als der animierte Inception.
Oder Inception gilt als
real verfilmtes Paprika.
Genau.
Denn der Film ist ungefähr 4 Jahre vor Inception rausgekommen.
Ganz genau, aber die Hommage bzw. die Inspiration ist klar erkennbar. Gerade wenn ihr auf Letterboxd in den Kommentaren schauen solltet, gefühlt jeder zweite Kommentar ist ein Dick auf Nolan.
Ja, Christopher Nolan was found dead, und Christopher Nolan, you have some explaining to do. Bitch, Christopher Nolan, you are literally dust. Und alles Mögliche, ne? Also, das. Man merkt, wo die vielleicht die Einflüsse sein könnten. Aber worum geht's denn in Paprika?
Denn ähnlich wie in Inception gibt es tatsächlich eine Gerätschaft, die ermöglicht, in den Träumen von Menschen reinzugehen. Dies wird aber hier dann genutzt, um im therapeutischen Sinne das zu nutzen. Denn Kosako Tokita heißt die Figur, hat diese psychotherapeutische Behandlungsmethode entwickelt. Diese trägt den Namen DC Mini. Hat natürlich nichts mit DC Comics zu tun.
Nee.
Aber.
Und auch nichts mit Washington DC.
Genau, denn dieses kleine Gerät ermöglicht es, nämlich die Träume von PatientInnen im Film aufzuzeichnen und dabei zu analysieren. Und die Träume sind natürlich so intensiv, wie quasi als wenn man einen Film gucken würde. Und auch natürlich so geschnitten, wie teilweise in einem Film.
Ja.
Und die Möglichkeit kann man dann erreichen, diese zu analysieren, mit zu interagieren und diese auch zu verändern, um zu wissen, welche Zustände man bei Menschen besser erforschen kann, gerade wenn es um mentale Krankheitsbilder geht.
Angststörungen etc. kommen immer wieder vor, also es spielt viel mit Psychologie, Tiefenpsychologie, sehr freudianisch, würde man sagen.
Absolut, gerade wenn es um das Thema Traumdeutung geht. Aber dieses Gerät gerät dann natürlich in die falschen Hände und will dann natürlich ausgenutzt werden, um quasi die Kontrolle über Menschen zu ergreifen, weil wo kann man natürlich am effektivsten die Menschen angreifen in ihren Träumen, während sie gerade am verwundbarsten sind. Und dann, das ruft natürlich dann die ganze Psychoabteilung quasi mit rein. Nenn uns gerne mal die Charaktere, du hast sie doch vorliegen.
Seijiro Inui, dann Torotaro Shima, dann Toshimi Konakawa, das ist der Inspektor, der auch noch dabei ist.
Ganz genau.
Und dann Morio Osanai, das sind so die glaube ich, die größeren Figuren, die alle in diesem Unternehmen, das dieses Gerät herstellt, sozusagen dann betroffen
und
sind.
Und sie wollen den quasi den Antagonisten.
Den Dieb.
Den Dieb oder Atsukuchi.
Wir sagen einfach mal den Dieb, ne? Ja. Wir wollen nicht spoilern, aber genau, den Dieb fassen. Und ganz vorne dran eben Atsuko Shiba, die Hauptfigur, die daran arbeitet, die Therapeutin, die auch ein alter Ego hat, nämlich in dieser Traumwelt wird sie zur viel offeneren
Paprika.
Richtig. Und Paprika, wie gesagt, daher kommt der Name. Es geht nicht ums Kochen, es geht um Träume. Und es geht um ganz, ganz viele laute, laute Träume und Menschen, die rumspringen und
die Träume, aus denen was Kochen wahr wird?
Ja, egal, sowas, ne? Aber nein, es geht um ganz viele Menschen, die, ja, wir haben sehr häufig gelacht bei diesem Screening, weil es irgendwie sehr viele Figuren gab, die irgendwie den rechten Arm nach oben hatten, was ein bisschen unfreiwillig oder freiwillig komisch war, wir wissen es nicht. Es war sehr verstörend, so ein bisschen.
Vielleicht, weil man es natürlich auch aus dem deutschen Kontext natürlich anders bewertet, als wenn die Japaner drauf einen Witz machen.
Richtig, genau. Aber ja, ich glaube, verstörend ist auch ein Wort, was ich wählen würde, wenn ich Paprika so ein bisschen beschreiben würde, denn es ist wirklich eine Reizüberflutung ist es schon, ne? Also allein das Blu-ray-Menü, das muss man ja sagen, da ist die Musik schon sehr immer penetrant, wiederkehrend.
Hab mich irgendwie an den Song Golden Brown erinnert.
Ja, so ein bisschen. Und ja, das war schon beeindruckend, wie schnell man so ein bisschen so in so Angstzustände auch geraten kann. Und genauso zieht sich dieser Film auch so ein bisschen durch, ne? Der ist schon sehr kraftvoll und verstörend. Und hier ist nochmal eine weitere Traumebene. Wer Inception kennt, kann sich das vorstellen. Man weiß nie, was ist Realität, was ist Traum. Ja. Und der fordert schon, dass man aufpasst und mitgeht. Und wenn man da mal kurz abschaltet, kann es einfach auch eine sehr große Überforderung sein.
Ja, anders als Inception erklärt der Film nämlich relativ wenig und macht sich auch keine Mühen, auch das zu erklären, sondern lässt einfach erstmal die Wirkung entfachen. Es fühlt sich häufig an wie ein langer Fiebertraum, der nie gebremst werden kann, weil halt auch überhaupt sehr viel einfach passiert. Du siehst einfach gerade, wie Menschen zu Gegenständen werden, wie Gegenstände zu Menschen werden, immer wieder transformiert werden. Und es ist natürlich auch super interessant, sowas natürlich zu beobachten, wenn du natürlich Träume als Einstieg natürlich in deine Psyche betrachtest, aber auch wie Träume in verschiedenen Kontexten verwendet werden kann. Wir haben uns ja schon immer, viele Produktionen haben sich gefragt natürlich, wie kann man aus Träumen das maximal mögliche rausholen?
Dream Scenario zum Beispiel.
Beispielsweise. Wie kann eben Träume als Gesellschaftsmodul gelten? Wie kann man aus Träumen einen Helden schaffen? Wie kann man aus Träumen Geld vor allem auch wirtschaften? Und der Film setzt natürlich auch an sowas an, wo auch sehr viel Kritik natürlich herrscht. Und gerade Japan natürlich auch selbst als ein sehr kapitalistisches Land natürlich auch da sehr kritisiert wird auch.
Total. Also es ist immer wiederkehrend, also wie krass sozusagen Mental Health und Kapitalismus da zusammenhängen. Das wird relativ direkt auch gesagt. Das ist nicht so durch die Blume. Das ist schon eines der Motive, was sehr schnell erkennbar ist.
Ja.
Ich muss sagen, ich fand es auch das ganze Visuelle sehr, sehr beeindruckend. Ich finde auch, dass der Film sehr gut remastert wurde. Der sieht nicht aus wie 2000, dabei so ein bisschen vom Grabbeltisch. Die Qualität ist ein bisschen schlechter, so ein bisschen. Der sieht wirklich top animiert und wirklich toll remastered aus. Besonders die Farben sind wirklich, wirklich wunderschön gelungen,
genau.
Das muss ich sagen. Und deswegen hat mir das sehr viel Spaß gemacht, dem einfach mal zuzuschauen. Ich muss ehrlich sagen, mir war er ein bisschen zu viel an manchen Stellen. Mhm. Und ich glaube, dass ich den gerne nochmal schauen will, aber ich finde, dass der mir doch sehr, sehr viel und Überforderung einfach war.
Es ist auch vielleicht auch schwierig, das Ganze natürlich immer in Worte zu fassen. Manchmal ist es auch, wie Christopher Nolan es, glaube ich, gerne auch hätte, dass man einfach fühlen muss. Und Träume sind es schwierig zu begreifen. Träume sind halt auch etwas, das kannst du selten in Worte fassen. Manchmal träumen wir und können die Träume exakt beschreiben. Manchmal träumen wir und vergessen nach wenigen Sekunden direkt wieder, was wir geträumt haben. Und so fühlt sich der Film auch an. Manchmal hat man schon nach 3 Sekunden wieder vergessen, was gerade im Film passiert ist. Manchmal sind die Bilder so intensiv und explorativ, dass man sie nie wieder vergessen wird. Allein so Charakterdesigns wie Paprika selbst, an das wirst du dich immer erinnern. Du wirst dich an diese Parade erinnern, wo halt irgendwie 1000 Menschen zu Gegenständen werden und man sich erstmal fragt, okay, was könnte das bedeuten? Was könnte das bedeuten? Und du dich da total in dieser Bedeutungsebene auch verlierst.
Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an einen Film, der erst vor kurzem rauskam, nämlich Der Junge und der Reiher, Boy and the Heron, der genau auch mit dieser Überforderung spielt und auch diesen 15.000 Bedeutungsebenen, wo du, glaube ich, wenn du nicht da drin bist, sozusagen in der japanischen Kultur, nicht alles verstehst. Und ich glaube, dass es deswegen noch so ein Buch mit 7 Siegeln für mich ist, weil ich da einfach nicht so drin bin, bin ich ehrlich. Und ich glaube auch für uns beide, die sich ein bisschen damit auskennen, aber auch nicht zu sehr, ich glaube, das wird, wenn du da ein bisschen dich da reinliest, wird dir da noch ein weiteres Tor eröffnet, wie in einer Traumwelt, wo du auch erst deine Träume deuten musst.
Exakt.
Und deswegen ist Paprika eigentlich ein sehr spannendes Mysterium. Und ich finde, also ich bin glücklich, dass ich den gesehen habe, auch wenn ich den jetzt wirklich nicht ganz so appreciaten konnte, wie man sagen kann.
Ich war begeistert von dem Film und freue mich, den auch jetzt halt wieder anzuschauen, weil er auch eine sehr dankbare Laufzeit hat mit unter anderthalb Stunden. Ich glaube 87 Minuten.
Ja, so 87 ungefähr.
Und den kannst du immer gucken, den will ich auch immer jeden von meinen FreundInnen auch empfehlen, den mal zu schauen, wenn man wirklich mal so sagt, hey, ich will was Abgefahrenes sehen, ich will was Weirdes sehen, ich will was sehen, was auch irgendwie meine Gehirnmuskeln auch anstrengt. Und das macht es ja auch gerade so spannend.
Ja. Kenan, ist es ein Schlusswort, was man sagen kann zu Paprika? Schaut euch den an, wenn es euch interessiert.
Unbedingt.
Und genau, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, es gibt den jetzt käuflich zu erwerben, aber gibt es auch zum Leihen oder sicherlich in einer guten Stadtbücherei bei euch um die Ecke.
Mhm.
Genau, ich kann ihn empfehlen. Man sollte aber, glaube ich, auf der Höhe sein. Das ist kein Film, wo ich sage, okay, den kann man mal wegschauen. Oder am besten nicht, wenn man fiebrig und erkältet im Bett liegt. Das ist so die einzigen Triggerwarnungen, wo ich sage, weil sonst, glaube ich, seid ihr am Ende komplett
total
durcheinander.
Uns gibt es auch eine Szene, wo sexuelle Gewalt angedeutet wird.
Stimmt, das
die kann natürlich abseits des Kontextes schon ein bisschen unangenehm wirken.
Ich würde auch da nochmal, stimmt, du hast mich daran erinnert, wir wollen ja auch mal darauf achten, dass wir Triggerwarnungen aussprechen. Ich habe die einfach vergessen. Deswegen da nochmal eine Triggerwarnung. Ja, sexuelle Gewalt, Schrägstrich, ich sag so sexuelle Übergrifflichkeit, so ein bisschen.
Übergrifflichkeit passt da.
Ja, wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, schaut ihn euch den nicht an, ganz
oder
wichtig.
Oder es gibt diese Szene zumindest.
Oder es gibt die Szene. Aber ja, Paprika, ein sehr psychologisch verstörender Film, der aber sich lohnt, besonders auf einer visuellen Ebene.
Ja.
Kenan, wollen wir zum Ende dieser Folge nochmal ein bisschen Songs auf die Playlist packen?
Ich würde das machen. Aber zuerst sage ich euch mal, wo ihr uns finden könnt und was ihr am besten teilen könnt. Wenn ihr uns weiterhin hört, wenn ihr uns mögt, bewertet uns natürlich mit den bestmöglichen Noten, Sternebewertungen, die ihr finden könnt auf Spotify, Apple Podcasts, Google Music.
Gibt's Google? Nein, das ist einfach YouTube.
Google Podcasts, Amazon Music. Ich wollte einen kleinen Scherz einbauen. Podbean, Pocket Cards, auf diversen Browser-Plattformen, die ihr uns finden könnt. Wie gesagt, wir sind überall, wir verschwinden nirgendwo und wir bleiben da auch. Des Weiteren, natürlich verfolgt auch gern unsere Social-Media-Kanäle mit Instagram bleibeschäden_ae natürlich und auch auf Threads zu finden dabei. Dann natürlich auch nicht so vergessen TikTok, wo wir jetzt auch ein bisschen aktiver wieder sind.
Ja, das stimmt. Diesmal sagen wir es nicht nur, diesmal sind wir wirklich aktiver.
Ja, wir bringen da hin und wieder auch gerne mal unsere Filmkritiken oder Serientipps raus, die es einfach auch in diese Sendung nicht schaffen. Aktuell zum Beispiel habe ich über Miller's Girl geredet, einen Film und warum ich den nicht mochte.
Und ich dann über Ghostbusters, den neuen, den wir jetzt nicht hier besprochen haben und den ich heute noch gesehen habe. Und da werde ich auch gleich noch was dazu aufnehmen. Denn ja, wie gesagt, es schaffen nicht immer alle Serien und Filme rein in die Sendung. Da haben wir einfach entschieden, wir machen einfach dann so 1 bis 2 oder 1,5 bis 2-minütige Kurzreviews. Manchmal so ein bisschen so, wie ihr es vielleicht kanntet früher, wie wir es manchmal drin hattet. Einfach mal so, ne, kann man anschauen, kann man nicht schauen. So ein bisschen.
Genau, kleine End- oder Empfehlungen.
Richtig.
Und natürlich schadenkasten@gmail.com. Schreibt uns, wenn ihr uns Anregungen, Kritiken, Vorschläge für Sendungen, Specials. Gerade im Sommer suchen wir natürlich noch vehement nach Ideen für Specials. Könnt ihr gerne uns so Sachen vorschlagen, wenn ihr Lust habt. Und natürlich auch für alle Leute, die uns zufällig stolpern und merken, hey, die Jungs reden ja gar kein Quatsch. Wir wollen was mit denen machen. Kooperationen sind auch immer gern gesehen.
Genau, ja, tun wir wirklich sehr gerne. Und sonst, Kenan, kommen wir zur Musik. Ich muss Abbitte leisten. Ich war faul, beziehungsweise ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft.
Es ist alles okay.
Nach der letzten Folge unsere Songs, die wir hatten, reinzupacken.
Möchtest du die alle vorlesen?
Ja, mache ich nämlich jetzt. Ich habe mich entschieden, dass wir ein paar Songs reinpacken. Ich kann es sagen von der letzten Sendung. Wir haben unter anderem dabei auf der bleibende Trackschäden-Playlist, der besten inoffiziellen, offiziellen Podcast-Playlist zu finden auf Spotify, haben wir von dir auf die Playlist bekommen Shark Tank mit Blindsided.
Ja.
Dann MGMT und Christine the Queens mit Dancing in Babylon, schon ein bisschen älterer Song, also vor ein paar Wochen schon rausgekommen, ja. Aber nochmal draufgekommen. Und Sieben Mädchen von Paula Hartmann. Wer uns kennt, weiß, wir sind sehr große Paula Hartmann-Fans und das Album hat uns doch positiv begeistern können.
Wir waren Fans.
Genau, und ich packe drauf News von Pano, dann die Girl in Red Single Doing It Again Baby und zwischen 2 und 5 einen anderen Paula Hartmann-Song, den ich sehr, sehr mag in der ZDF Neo Magazin Royal Variante.
Da ist er auch für mich gewachsen tatsächlich.
Generell, wir lieben auch die RTO Ehrenfeld Sachen, die dort gemacht werden. Immer sehr, sehr schöne Sachen und ja, ich find's sehr toll und dann würde ich sagen, Kenan, haben wir ein paar neue Songs? Hast du was?
Ein bis zwei.
Du hast ein bis zwei. Ich habe 3 bis 4, je nachdem, wie viel du reinpackst, die ich auch...
Fang du mal an. Es gibt einen Song, den wir auf jeden Fall beide reinnehmen würden. Hau ihn gerne schon mal raus.
Ja, wollen wir sagen, Geld von Tour featuring Rin.
Ja.
Ist auch mein Certified Banger, bin ich ehrlich.
Meiner also, auch.
Es ist krass. Tour hat sein Album Eden released. Wir waren Dienstag auf dem Konzert und puh, ich würde sagen, das war ein ganz enges Ding zwischen dem Konzert von Faber, wo wir Ende des Februars waren, und diesem im Kampf um das beste Konzert des Jahres bisher. Und
ja.
Beide Konzerte haben sich bei mir schon in meine Top Ten des aller Zeiten geschlichen. Das waren wirklich grandiose Konzerte. Und dieses Tour-Konzert war so voller Energie und voller, ja, das Publikum war grandios und generell, er ist ein toller Live-Künstler, ist generell ein toller Künstler, wir
absolut.
Lieben ihn ja sehr. Und
auch gerade, weil er halt einfach seine eigene Musik auch einfach mitbringt, seine eigene Produktion. Er ist auch nicht umsonst auch selbst Producer.
Genau, und wer sich ein bisschen zurückerinnert, weiß, ich war ein bisschen zu Beginn skeptisch, was die neue Musik anging, wurde dann immer mehr Fan und muss wirklich jetzt sagen, für mich ist das ein absolutes Klasse-Album, wirklich, also ein Meilenstein nochmal. Und ich finde es toll, dass man sich als Künstler, der früher eher so diesen klassischen grau-monotonen Rap gemacht hat, sagt, nee, ich ändere jetzt nochmal ein bisschen meinen Stil und bin dennoch irgendwie trotzdem der Alte, aber ändere meinen Stil ein bisschen und es so gut funktioniert. Deswegen Geld von Tour und Rin gemeinsam bei mir auf die Playlist.
Yes.
Hast du noch was, Kenan?
Ich nehme zwei Songs noch mit rein. Einmal Raincoats von Amelie und Shelterboy.
Den hatte ich auch draufgepackt. Den mochte ich sehr gern. Wir sind ja auch da. Amelie, tolle Künstlerin und Shelterboy auch sehr toller Künstler.
Absolut.
Also ich wusste nicht, dass ich diese Kombi brauche, aber sie ist sehr gelungen.
Schiebt anders, wie Leo Solder sagen würde.
Ja.
Und dann noch ein Song, ein bisschen unkonventioneller für die Playlist, aber ich habe gedacht, muss auch mal rein. Epsilon hat zusammen mit Gerda und mit Hannibal einen Song rausgebracht mit Hundejahre.
Ja, ich finde den auch sehr schön. Gerda ist ja irgendwie aus dem Umfeld von Farhot, dem Producer und Rapper. Irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, was es ist. Da habe ich auch den Song Dark Loop zum Beispiel gemeinsam mit OG Kimo auch auf die Playlist. Und ich habe noch einen Song. Nee, jetzt lass mal. Komm, wir machen mal zwei Songs drauf, ne? Packen wir von Syrup und TIMT. Syrup, ein japanischer Act.
Mhm.
Den Song Your Note fand ich sehr gelungen. Habe ich damals kennengelernt durch unseren guten Kollegen und schon mal hier kurz dagewesenen Kotaro Dürr, der mich mit J-Rock mal ein bisschen in Verbindung gebracht hat. Und der zweite Song ist die neue Blut-Single Riot. Die packe ich auch noch rein.
Oh,
das hat mir sehr gut gefallen. Und dann würde ich sagen, Kenan, es war mir eine absolute Freude, wieder mit dir aufzunehmen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Absolut, eine tolle Folge. Auch, ich finde, auch eine, die gerechtfertigt ist, ein bisschen länger zu gehen als sonst.
Ja, wenn ich dein Gesicht sehe, dann darf eigentlich jede Folge nicht aufhören.
Immer wenn ich dich sehe, glaube ich wieder an Disney.
Und das war's und wir verabschieden uns und das war eine neue Folge von
Bleibende Schäden.